Verehrte An- und Abwesende, ich beginne den Abend mit einem Zitat. Wenn ihr den Rundfunk höret, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind. Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Fantasie des technischen Erfinders. Denket auch daran, dass die Techniker es sind, die erst wahre Demokratie möglich machen, denn sie erleichtern nicht nur des Menschen Tagewerk, sondern machen auch die Werke der feinsten Denker und Künstler, deren Genuss noch vor kurzem ein Privileg bevorzugter Klassen war, der Gesamtheit zugänglich und erwecken so die Völker aus schläfriger Stumpfheit. So sprach Albert Einstein zur Eröffnung der Funkausstellung 1930. Ich begrüße Sie heute sehr herzlich in der Akademie der Künste zum 22. Akademiegespräch. Als Akademiepräsidentin verantworte ich die Gesprächsreihe zu künstlerischen, politischen und kulturpolitischen Themen. Bei dem heutigen Thema geht es um all das. Der Erneuerungsprozess des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist ein kulturpolitisches Kernthema der Akademie der Künste. Die Akademie der Künste und der Deutsche Kulturrat, der heute unser Kooperationspartner ist, fordern für die Erfüllung des Kulturauftrags eine zukunftsfähige Struktur. Dabei bleibt es nicht bei der Forderung allein. Viele Akademiemitglieder engagieren sich auch tatkräftige, um konstruktive Vorschläge mitzuerarbeiten, zum Beispiel in internen und öffentlichen Gesprächen oder durch die Vertretung im RBB-Rundfunkrat. Dabei geht es darum, ich zitiere aus dem Medienstaatsvertrag, Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, durch die Herstellung und Verbreitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier, individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Und die öffentlich-rechtlichen Angebote haben der Kultur, Bildung, Information und Beratung zu dienen. Aus einer aktuellen Studie der Universität Hohenheim geht hervor, dass immer mehr Menschen in Deutschland empfänglich für Populismus und Verschwörungstheorien sind. 26% der Befragten, vielleicht haben Sie das schon gelesen, waren der Meinung, dass es geheime Organisationen gäbe, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen hätten. Von den befragten AfD-Anhängern stimmten 67% zu. 24% der Befragten meinten, die Bevölkerung in Deutschland werde von den Medien systematisch belogen. Es gibt also viel zu tun für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und es geht für uns KünstlerInnen auch darum, einen wichtigen Ort zu erhalten, für den unsere Hörspiele, Filme, Kompositionen produziert und an dem sie zur Aufführung kommen, an dem über unsere Werke berichtet wird. Es geht um die Bewahrung eines Raumes, in dem die Künste durch die Kunstkritik wahrgenommen und besprochen werden. Auch dieser große Bereich schrumpft kontinuierlich durch die Kürzungen und Umstrukturierungen. Der Kunstdiskurs wird dadurch immer kleiner, doch das gehört zum Kulturauftrag. Der Kulturauftrag ist im aktuellen Medienstaatsvertrag festgeschrieben, doch die Ansichten, wie er erfüllt werden kann, gehen auseinander. Und darüber wollen wir heute Abend sprechen. Ich übergebe das Wort an Vizepräsidentin Katrin Rögler. Sie ist nicht nur Schriftstellerin, Theater- und Hörspielregisseurin, sondern vertritt die Akademie der Künste derzeit auch im RBB-Rundfunkrat. Vielen Dank.
Ja, vielen. Upsala, bin ich zu hören jetzt? Ja, okay. Ja, ich mache ein kleines Ping-Pong, weil ich übergebe das Wort auch schon wieder weiter. Und zwar an Dimut Röther, die verantwortliche Redakteurin von EPD Medien. Ich bin die stellvertretende Präsidentin, jetzt bin ich total durcheinander gekommen. Sieht schon, das Ping-Pong ist zu schnell zurückgesprungen. Die hier uns heute durch den Abend führen wird und die Runde auch vorstellen wird.
Ja, vielen Dank, Frau Röckler, vielen Dank, Frau Meerapfel, für die schöne Einführung in dieses wichtige Thema. Ich sehe, es sind hier sehr viele Leute gekommen, die sich dafür interessieren. Ich sehe, dass auch einige Kulturschaffende darunter sitzen und einige Betroffene. Der Titel dieser Veranstaltung ist ja etwas provozierend formuliert. Kulturfreie Zone, Fragezeichen zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und wir hoffen, dass wir heute Abend hier wirklich in ein Gespräch kommen. Wir werden ungefähr eine Stunde hier auf dem Podium diskutieren und anschließend Ihnen die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen, wobei ich wirklich darum bitten würde, dass Sie auch Fragen stellen und keine Statements abliefern. Wir haben uns auch hier auf dem Podium darauf verständigt, dass wir keine Statements abliefern. Und meine Idealvorstellung wäre, dass es uns gelingt, heute Abend hier sowas herzustellen, was Andres Feil, der neben mir sitzt, mal Rastplatz der Reflexion genannt hat. Er hat nämlich gefordert, dass genau sowas die öffentlich-rechtlichen Sender sein müssten, Rastplätze der Reflexion. Und ich fände es schön, wenn es uns gelingen würde, das heute Abend hier auch zu sein. Frau Röckler, Sie brauche ich ja jetzt nicht mehr vorzustellen. Sie sind schon eingeführt worden. Ich wollte trotzdem noch darauf hinweisen, dass Ihr Roman Laufendes Verfahren auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis steht und Ihnen herzlich dazu gratulieren. Neben Frau Röckler sitzt Kai Gnifke. Er ist seit 2019 SWR-Intendant und ist seit Anfang dieses Jahres ARD-Vorsitzender. Und er war davor von 2006 bis 2019 erster Chefredakteur von ARD Aktuell und damit zuständig für Tagesschau und Tagesthemen. Das sind die meistgenutzten Nachrichtensendungen im deutschen Fernsehen. Er ist auch Honorarprofessor für Journalismus in der digitalen Transformation, was uns ja heute Abend hier auch beschäftigen wird. Und er war in seiner Funktion als Chefredakteur von ARD Aktuell auch der erste bloggende Chefredakteur. Also er hat sich damals sehr darum bemüht, die Arbeit, die die Redaktion leistet, auch transparent zu machen. Herzlich willkommen. Dann begrüße ich ganz herzlich Olaf Zimmermann, den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Sie sind ja Mitveranstalter heute Abend dieser Veranstaltung. Sie sind auch Herausgeber und Chefredakteur einer Zeitschrift, die sehr wichtig ist für alle Menschen, die sich für Kulturpolitik interessieren, nämlich Politik und Kultur. Und er ist auch Mitautor einer Studie, die vor fast 15 Jahren inzwischen erstellt wurde, nämlich der WDR als Kulturakteur, die damals 2009 erschienen ist. Und dieses Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk als Kulturakteur, das wird uns ja heute Abend hier auch beschäftigen auf dem Podium. Herzlich willkommen. Ich begrüße ganz herzlich auch Tabea Rösner. Sie ist digitalpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, war vorher auch medienpolitische Sprecherin. Sie ist seit vielen Jahren aktive Medienpolitikerin und fordert immer, auch seit vielen Jahren, eine breite Debatte über den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Inzwischen ist die Debatte sehr breit geworden tatsächlich. Und deswegen sind Sie auch heute Abend hier, weil Sie damit mit uns mitdiskutieren können über diesen Auftrag. Und herzlich willkommen. Neben Tabea Rösner sitzt Oliver Sturm. Er ist Autor und Hörspielregisseur, also einer dieser berühmten Kulturschaffenden. Er war Anfang der 90er Dramaturg der Hörspielfassung von Der Herr der Ringe, also noch bevor es die Filmfassung gab. Ist auch Mitglied der Akademie der Künste Und 2018 hat er den Robert-Geisendorfer-Preis der Evangelischen Kirche erhalten. Das erwähne ich jetzt natürlich, weil ich vom Evangelischen Pressedienst bin, aber es ist auch wirklich ein schöner Preis, finde ich, für ein sehr wichtiges Hörspiel, das nämlich Die Umsiedler von Arno Schmidt und das damals die Situation, die wir in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, sozusagen für uns nochmal bewusst gemacht hat, dass es da durchaus Parallelen gibt zu unserer heutigen Situation. Herzlich willkommen, Oliver Sturm. Und ich begrüße ganz herzlich Andres Feil, Dokumentarfilmer, Autor, Regisseur, hat viele berühmte Filme gemacht, Blackbox, BRD, Wer, wenn nicht wir, viele Preise bekommen, ich kann sie unmöglich alle aufzählen, aber ich möchte doch noch den Deutschen Filmpreis in Gold erwähnen, den er für Boys erhalten hat. Er ist auch Mitglied der Akademie der Künste. Herzlich willkommen, Andres. Ja, Frau Meerapfel hat es erwähnt, wir haben seit dem 1. Juli einen neuen Medienstaatsvertrag, wo es jetzt im Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks heißt, oder zum Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks heißt, die öffentlich-rechtlichen Angebote haben im Schwerpunkt der Kultur, Bildung, Information und Beratung zu dienen. Und die Kultur ist an erste Stelle gerückt. Herr Zimmermann nickt zustimmend. Der Deutsche Kulturrat sieht nämlich dadurch auch die Kultur im Auftrag gestärkt. Doch seit einigen Wochen und Monaten mehren sich auch die Alarmrufe, die wir so wahrnehmen, gerade im Medienjournalismus. Herr Zimmermann hat kürzlich in der Neuen Musikzeitung geschrieben, jetzt überbieten sich die Intendantinnen und Intendanten mit immer neuen Vorschlägen, wie sie das Kulturangebot in den Sendern beschneiden können. Die Deutsche Musik- und Orchestervereinigung Unisono hat vor einigen Wochen geschrieben, jede weitere Kürzung von Angeboten im Bereich von Kultur und Bildung liefert den Gegnern eines beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks Argumente frei Haus. Und die Kulturrundfunkräte, also die von den Kulturverbänden in die Rundfunkgremien entsandten Vertreter, die haben besorgt geschrieben schon vor einigen Monaten, es werden derzeit Tendenzen erkennbar, die Kernaufträge und so auch den Kulturauftrag einzuschränken. Und sie haben gemahnt, Kultur ist kein verzichtbares Luxusgut, sondern ein Lebenselixier der Demokratie. Und jetzt kommen wir noch mit dieser Veranstaltung, kulturfreie Zone, Fragezeichen. Frau Röckler, halten Sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wirklich für eine kulturfreie Zone?
Naja, noch nicht. Aber der Punkt ist, dass was ich so in Gespräch über die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder aber auch was über das Verhältnis von Kultur und öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeht, wahrnehme, dass eine Marginalisierung konstruiert wird. Also Kultur ist nichts Marginales im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern ist was sehr, sehr Zentrales. Nicht nur im Medienstaatsvertrag, sondern das ist sozusagen eine fundamentale Geschichte, ja, das ist, liefert die Legitimation. Programmauftrag, Bildungsauftrag ist einfach eminent wichtig. Und was ich jetzt wahrgenommen habe an vielen Statements, aber auch an diesem Transformationsprozess, ist, also dieser Zukunftsrat, der dann auch stattfand, ist eine Behauptung des Marginalen, des Kulturellen, also das ist sozusagen es gibt wenige Hörer, es gibt wenig, also sozusagen man muss irgendwie, um die Akzeptanz zu erhöhen, muss man eigentlich Kultur reduzieren. Also ein bisschen so nehme ich das mittlerweile wahr. Und das ist natürlich total verkehrt, ja, das ist eine Umkehrung. Es fehlt vielleicht auch in vielen, an vielen Stellen an dem Verständnis, dass Kultur etwas ist, das der Diskursivierung bedarf. Also dass es nicht etwas ist, was einfach nur einmal besprochen wird und dann ist gut oder einmal aufgelegt und dann ist gut so, sondern dass es wirklich ein Prozess ist und dass das der Ort ist, wo auch Demokratie, also sozusagen Demokratie gestärkt wird oder auch verstanden wird auf eine Weise. Ja, das ist etwas, was ich relativ zentral finde, dass das auch verstanden wird. Und nun haben wir haben ja auch einen offenen Brief geschrieben hier mit der Akademie, wo es auch darum ging, dass dieser Prozess, dass eben das Jenseits von denen, die Kultur produzieren, die Kunst erzeugen, Kultur erzeugen, was auch ist immer den Kulturbegriff, muss man immer fragen, was ist das eigentlich, was verstehen wir da eigentlich drunter? Das ist auch eine heikle Sache, ist auch nicht zu trennen von, also man kann jetzt nicht sagen, das ist die Kultur und da ist die Information. Das ist irgendwie alles letztendlich sehr schwer, ganz stark
zu trennen. Es geht ja auch um Gesprächskultur. Unter anderem.
Ja, wobei natürlich jetzt, wenn man hier für die Kultur, das kulturfreie Zone ist natürlich das gemeint, was mit Kunst zu tun hat, was mit Kunst für alle zu tun hat. Also nicht Kunst als etwas Elitäres. Das ist meine Wahrnehmung, ich bin ja auch im Rundfunkrat, dass der Kunstbegriff leider einfach nur als rein, was rein Elitäres eben verstanden wird, immer wieder von vielen Leuten. Ja, das ist etwas, was da ist. Bin ich schon zu lange.
Herr Knifke, können Sie diese Besorgnis verstehen, die aus diesen Äußerungen spricht?
Also zunächst mal freue ich mich total, dass wir einen großen Konsens haben. Alles, was Sie über den Wert von Kultur gesagt haben, teile ich 1:1. Ich frage mich gerade, wo haben Sie diese Geschichte her, dass da in der Kultur gerade gekürzt wird, dass es da Rückbau gibt? Nennen Sie mir bitte ein Beispiel. Nennen Sie mir bitte ein Beispiel. Also ich bin.
Naja, wir haben beim RBB erlebt. Entschuldigung, ja.
ja. Ja, nun hat der RBB eine Sondersituation. Ich glaube, die ist in dieser Stadt niemandem verborgen geblieben. Aber ich kann es jetzt mal für den SWR sagen, dessen Intendant ich bin. Kein einziger Cent wird aus der Kultur rausgemacht. Nicht ein einziger Cent. Deshalb lasst uns ein bisschen bei den Fakten bleiben. Ich habe halt einfach 16 Jahre Tagesschau im Gepäck. Da sitzt mein Vorvorgänger, der den Laden damals mit aufgebaut hat. Deshalb hänge ich so an Fakten. Und deshalb bitte ich einfach zur Kenntnis zu nehmen, dass wir nicht in der Kultur kürzen.
Ich glaube, dieser Eindruck ist natürlich auch entstanden. Es gab diese berühmte Rede von Tom Buro im Überseeclub, wo er meinte, klingt Beethoven in München anders als in Berlin? Brauchen wir wirklich so viele Orchester? Das war die erste Frage, die gestellt wurde. Das andere, der RBB. Ja, der RBB hat jetzt eine sehr schwierige Sparsituation, aber Frau Schlesinger hat noch in ihrer Amtszeit beim Kulturprogramm kräftig eingespart, nämlich 10% des Programmetats. Und das sind mit diesen Folgen muss der RBB auch heute jetzt noch zurechtkommen von diesen Sparbemühungen. Also ich denke, es gibt schon Gründe, warum es diese Besorgnis gibt. Nehmen Sie
eine Lüge. Ich hänge so an den Fakten. Wenn sich die Wirklichkeit nicht an die Befunde hält, dann muss man einfach vielleicht auch mal die Befunde ändern. Nochmal, ich glaube, wir sind uns alle hier einig, dass der RBB eine Sondersituation hat. Die müssen wir zur Kenntnis nehmen und darauf reagiert der RBB, wie ich finde, mit großer Konsequenz und großer Klarheit. Aber nochmal, jetzt der ARD zu sagen, wir kürzen in der Kultur, bitte nennen Sie mir ein Beispiel. Nennen Sie mir ein einziges Beispiel, wo beispielsweise der SWR auch nur einen Cent aus der Kultur rausnimmt, dann würde ich da gerne weiter drüber diskutieren. Aber so, und wenn Sie jetzt auf die Rede von Tom Buro rekurrieren, der Mann hat einmal seine Meinung gesagt im letzten Jahr, das ändert aber doch nichts an der gesamten Politik der ARD, dass wir Kultur hochhalten und mit Verlaub, also wenn jemand mir sagt, der öffentliche Rundfunk ist eine kulturfreie Zone, ja, dann möchte ich wissen, wie Sie Netflix, Spotify, Amazon und Facebook beurteilen.
Herr Zimmermann, Sie haben geschrieben, manchmal beschleicht mich der Verdacht, wir werden von den Intendanten mit viel Tamtam zur Schlachtbank geführt, damit vor dem Todesstoß die Politik doch die gewünschten finanziellen Mittel zur Verfügung stellt. Das ist harter Tobak. Unterstellen Sie den Öffentlich-Rechtlichen, dass Sie die Politik erpressen wollen, indem Sie jetzt kulturelle Errungenschaften oder eben mal die Orchester zur Disposition stellen?
Na, ich finde, wir müssen uns erst jetzt noch mal anschauen, also Herr Knifke, wir sind uns da ja ganz einig, wir müssen jetzt mal schauen, wo wir überhaupt stehen. Also ich glaube, es ist notwendig, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich reformiert. Das ist, glaube ich, unumgänglich, weil es muss geschaut werden, dass man die Zuschauer und Zuhörer auch von morgen erreicht. Und deswegen ist es richtig und auch notwendig, dass sich die Intendantinnen und Intendanten darüber Gedanken machen, wie ein zukünftiges Programm aussehen soll. Und in dieser Phase des, wie soll das zukünftige Programm aussehen, da sind wir ja im Moment. Das ist die Phase, deswegen haben Sie recht. Sie haben beim SWR jetzt noch nicht eingespart, weil Sie fangen ja jetzt an, die Vorschläge auf den Tisch zu legen, was Sie machen wollen. Also wenn man zum Beispiel sagt, man möchte in der Zukunft Pool-Lösungen anbieten, also sozusagen haben wir viel zu viele Hörspielredaktionen, reicht da nicht eine. Wenn man sagt, die Kulturwellen, da würde es doch auch reichen, dass die zumindest abends ab einer gewissen Uhrzeit, 19 Uhr, 20 Uhr, vielleicht als Pool ausgestrahlt werden. Das heißt, dass es eben nicht mehr verschiedene Angebote geben würde, sondern es würde nur noch ein zentrales Angebot geben. Das sind die Einsparungen, die Sie im Moment diskutieren. Und ich finde, die Schwierigkeit, die wir ja haben, ist, und das ist so ein bisschen eine Ungleichzeitigkeit, die ich erlebe. Frau Meerapfel und auch Sie haben mir eben schon einmal gesagt, was im neuen, also in dem dritten Medienänderungsstaatsvertrag steht, der ja jetzt erst ein bisschen mehr als einen Monat quasi gültig ist. Und in dem steht das erste Mal, weil früher war das gar nicht so, das erste Mal Kultur an erster Stelle, das allererste Mal. Ich finde, das hat die Politik super gemacht, weil die Politik hat nämlich gesagt, wenn eben öffentlich-rechtlicher Rundfunk und wenn wir uns dieses System leisten wollen, und wir sind die, die unbedingt wollen, dass wir uns auch dauerhaft dieses System leisten, dann muss die Kultur an erster Stelle kommen. Und seit dieser Zeit, Herr Knifke, haben wir eine verrückte Situation. Jeden Tag lese ich irgendeine Veröffentlichung von irgendeinem Intendantin, einem Intendanten, gerade aus Bayern, die neuesten Nachrichten, was man denn dort nun heftig einsparen kann. Ganz konkrete Planungen, 7 Stunden Kultur sollen dort in der Woche eingespart werden. So, das ist noch nicht umgesetzt, sondern das sind die Planungen, die Sie haben. So, und ich finde, es ist richtig und notwendig, dass wir rechtzeitig, also nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern wenn wir rechtzeitig darauf aufmerksam machen, was das bedeuten würde für den Kulturbereich, aber auch für die Kulturnutzerinnen und Nutzer, das heißt die, die zuhören, die zusehen, die einfach ein kleineres Kulturangebot haben. Und ich glaube, Herr Knifke, unter dem Strich ist das besonders schädlich für Sie, weil nämlich die Akzeptanz der öffentlichen Kultur, wenn man so will, oder Rundfunkförderung, das heißt die Haushaltsabgabe wird letztendlich da irgendwann in Frage gestellt, wenn Sie an diesem Ast der Kultur sägen.
Frau Rösner, die Medienpolitik hat jetzt, wie gesagt, das im Staatsvertrag festgeschrieben mit der Kultur an erster Stelle. Was beobachten Sie als Medienpolitikerin? Sie sind nicht in der gleichen Position wie jetzt hier der Vertreter des Kulturrats. Welche Rolle spielt Ihrer Beobachtung nach Kultur in den Öffentlich-Rechtlichen und welche Rolle sollte sie spielen?
Puh, das ist schwierig. Also erstmal muss ich sagen, ich bin weder Kulturschaffende, noch bin ich, ich war mal früher Journalistin und habe unter anderem oder überwiegend für den Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet. Und ich bin auch nicht die Medienpolitikerin aus den Ländern, die diese Verträge mit verhandelt. Das heißt also, ich kann da ein bisschen mit Distanz draufschauen und kann meine Beobachtungen wiedergeben und Anregungen machen und Vorschläge machen. Und die Frage, die die Kultur betrifft oder generell, wie der Öffentlich-Rechtliche aufgestellt sein muss, hat in den vergangenen Jahren eine unheimliche Dynamik gehabt, weil der Kostendruck so groß war. Ja, also es war von der Medienpolitik der Länder, also Rundfunkkommissionen und die Parlamente, die dann beschließen, immer der Druck da, der Rundfunkbeitrag darf nicht steigen. Und gleichzeitig erwarten wir von dem Öffentlich-Rechtlichen ein großes Portfolio mit den ganzen Themen, die abgedeckt werden sollen. Und es wird dann auch immer wieder diskutiert, die Quote muss ja irgendwie stimmen. Und das passt alles nicht zusammen. Ja, wenn ich ein hochwertiges Programm will, wenn ich Vielfalt haben will und der Öffentlich-Rechtliche soll Vielfalt anbieten, das hat das Bundesverfassungsgericht ja auch gerade im Beitragsurteil nochmal bestätigt, dann heißt das nicht nur Vielfalt in den einzelnen Themen, sondern auch Vielfalt in den Angeboten. So, und wenn ich dann zur Diskussion in Bayern gucke, das wird ja diskutiert, ne? Die Hörfunkprogramme sollen durchhörbar sein. So, was heißt denn das? Ja, das ist aber die Diskussion, die ganze Zeit geführt wird. Ja, aber diese Durchhörbarkeit wäre fatal für die Kultur, wenn das kommen würde. Also stellen Sie es richtig, wenn es nicht so ist. Aber ich sage nur, die Befürchtung ist ja so, dass diese Vielfalt abnimmt, weil dann gibt es halt einzelne Beiträge, auf die man zugreifen kann. Und das verengt natürlich auch die Angebotsmöglichkeiten, ja, ob das Feature sind, ob das Radioprogramme oder Podcastprogramme oder andere Angebote sind, die ja auch in der Darstellung vielfältig sind. Und da habe ich so ein bisschen die Sorge, dass das eben verloren geht. Und da müssen wir sehr genau hingucken, damit der Kulturauftrag dann tatsächlich auch wahrgenommen wird. Aber wir als Politik, um das auch nochmal deutlich zu sagen, wir sind ja nur diejenigen, die den Auftrag formulieren. Und die Programmautonomie obliegt den Sendern und die haben die Gestaltungsmöglichkeit, diesen Auftrag dann umzusetzen.
Herr Gnifke, Sie schütteln die ganze Zeit mit dem Kopf und sagen, nee, das ist nicht so, das ist nicht so. Aber es gibt ja diese Briefe, es gibt besorgte Wortmeldungen aus den Sendern. Das haben Sie ja auch wahrgenommen. Dieses Argument von Frau Rösner, da geht es ja auch um Programmdramaturgie, da geht es auch um Herstellung von Kontexten und so weiter. Was planen die Bayern denn? Erzählen Sie es uns.
Ja, ich kann und ich will auch gar nicht für den Bayerischen Rundfunk reden. Mhm. Aber die bayerischen Kollegen würden Ihnen sagen, das alles, was jetzt hier gesagt wurde, ist ein Schmarrn. Weil bislang, und ich kenne den Programmdirektor, den zuständigen Programmdirektor des Bayerischen Rundfunks gut, hat er gesagt, da passiert erstmal gar nichts. Da wird nichts in der Kultur gekürzt. Deshalb, Leute, wir können uns jetzt hier echt in Rage reden, wie schrecklich es um die Kultur steht. Das mag gesellschaftlich so sein, aber nicht im öffentlichen Rundfunk. Noch einmal, kein Cent wird rausgenommen aus der Kultur. Kein Cent. Lasst uns bitte bei den Fakten bleiben. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, das wird jetzt alles so ein Einheitsbrei, da wundere ich mich wirklich. Also ich habe jetzt gerade zu denen gehört, die vor nicht allzu langer Zeit das Angebot ARD Kultur aus der Taufe gehoben haben. Und warum machen wir das? Um die kulturelle Vielfalt unseres wunderbaren Landes abzubilden. Und jetzt will ich Ihnen einfach mal unter dem Stichwort kulturelle Vielfalt ein bisschen was erzählen, was wir alles so treiben. Weil das kommt mir alles so ein bisschen sehr kurz. Da machen wir zum Beispiel einen Podcast über Banksy. Wir machen Banksy, Rebellion oder Kitsch. Wir machen eine Mediatheksproduktion, BAM, die Geschichte des Comic. Wir machen eine Mediatheksproduktion Frontman, die besten Bandleader der Rockgeschichte. So, das ist jetzt mal so ein kleiner Überblick. Und das machen wir auf Plattformen, auf denen wir bisher bestimmte Publika noch nicht versorgt haben, weil die interessieren sich für die Geschichte des Comic, für die Frontman, die interessieren sich für Banksy. Diesen Menschen machen wir jetzt ein Angebot und das können wir nur, wenn wir Mittel umverteilen. Aber umverteilen heißt nicht kürzen. Leute, lasst uns bei den Fakten bleiben.
Ja. Auf ARD Kultur würde ich gern später auch noch mal zu sprechen kommen, aber ich würde jetzt gerne auch Andres Feil das Wort erteilen, weil er hat kürzlich davon gesprochen, die Kultur müsste aus den marginalisierten Zonen wieder ins Zentrum gerückt werden. Ist das sowas, ARD Kultur? Ist das eine Möglichkeit, das wieder ins Zentrum
zu rücken? Ja, Herr Kniefke, Sie sagen ja zu Recht, reden wir über Fakten. Die ARD von den 18 Euro plus Gebührengeldern, da gehen 2 Cent in die Kultur. Zwei Cent. Ja, das ist in Ihrem Bericht genauso festgehalten.
Das kann man so nicht stehen lassen. Das ist falsch.
Lassen Sie es 3 Cent sein.
Ich hänge so an der Wahrheit.
Aber die Frage ist, die entscheidende Frage, wenn Sie sagen, ja, wir kürzen nicht weiter. Wenn die Kultur Medienänderungsstaatsvertrag an erster Stelle steht, dann ist es doch die Frage, wie können wir die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umsetzen? Das heißt, größere Komplexität, ich zitiere, ich finde, die haben das wunderbar formuliert. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat insbesondere auch solche Aspekte aufzugreifen, die über die Standardformate von Sendungen für das Massenpublikum hinausgehen und solchen ein eigenes Gepräge geben. Das heißt, ins Risiko zu gehen. Das heißt, auch nicht nur das ansetzen, wo man irgendwo glaubt, dass es vielleicht schon erfolgversprechend war, sondern auch eben genau zu investieren. Und das heißt, früher oder später auch umzuverteilen. Streiten wir uns jetzt nicht über die 2 Cent. Sie sagen, es sind 3 Cent. Ich habe diese Studie vorliegen. Es geht um die Kulturberichterstattung. 2 Cent, das ist TTT. Ich rede jetzt nicht über Fernsehspiele, sondern rein die Berichterstattung, noch nicht die Produktion. Das heißt, das Wenige, was investiert wird, ist einfach angesichts des Auftrages, ich rede jetzt nur vom Medienänderungsstaatsvertrag, da steht die Kultur an erster Stelle. Wenn das sich nicht budgetär auswirkt, dass eben umverteilt wird, früher oder später, dann werden das die Gerichte eben lösen müssen. Dann muss geklagt werden, bis das, was die Politik vorschreibt, nämlich Kultur an erste Stelle zu setzen, das muss sich doch budgetär auswirken. Da geht es nicht um Kürzen, da geht es um Investieren.
Herr Sturm, Sie arbeiten seit Jahren für die öffentlich-rechtlichen Sender. Wie erleben Sie die Kulturredaktion? Wird da tatsächlich nicht gespart?
Da wird massiv gespart. Oder es ist, ich kann mal in die Froschperspektive des Hörspiels gehen. Da ist in den letzten 10 Jahren ist erheblich gespart worden. Also der Norddeutsche Rundfunk, der hat 2020 52 Sendetermine verloren und den entsprechenden Etat. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat 2017 50 Sendetermine verloren und den entsprechenden Etat. Diese Einengung von Sendeterminen und Etatreduktion und Nichtwiederbesetzung von Redakteursstellen, das hat innerhalb des Bereiches Hörspiel zu ganz erheblichen Verwerfungen geführt. Einmal, was die Pluralität angeht, also die Programmbreite, zum anderen auch, was den Status der Künstlerinnen und Künstler angeht, die für das Hörspiel arbeiten. Die sehen nämlich auf einmal die Luft ganz dünn werden und ich weiß von vielen inzwischen, dass sie sich umorientieren, dass sie sagen, dieses Vergütungsmodell stimmt überhaupt nicht mehr, ich verdiene beim Theater sehr viel mehr. Und das ist eine Abwanderungsbewegung. Und wenn wir dieses Vergütungsmodell bis zum nächsten Jahr nicht in trockenen Tüchern haben, wir sind ja zurzeit in Verhandlungen, dann sehe ich für die Motivation der Künstlerinnen und Künstler wirklich schwarz. Ich wollte auch mal daran appellieren, man kann nicht nur unter dem Budgetaspekt über Kultur sprechen, sondern man muss auch mal über die Form sprechen. Das ist eine Transformation, die im Moment stattfindet. Das sehen wir auch. Und wir Kulturschaffende, wir stemmen uns auch nicht gegen Transformation. Und wir wollen auch nicht die Herr-der-Ringe-Verhältnisse der 1990er Jahre wieder haben unbedingt. Wir wissen, dass es neue Medien gibt. Wir wissen, dass der Rundfunk ins Netz migriert. Und da muss man aber fragen, unter welcher Überschrift. Also wenn wir über Kultur sprechen, müssen wir feststellen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk bildet Kultur ab auf 3 Ebenen. Einmal als Berichterstatter, das ist das, was man in der Zeitung Feuilleton nennt. Dann als Kulturproduzent, Herstellung von Fernsehspiel, TV-Doku, Hörspiel, Feature, Essay und Musik. Und als drittes ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch Kulturträger in Kooperation mit Festivals und Institutionen. Und dieses Gesamtkonzert von Kultur und der verschiedenen Formate, die wir aus dem Radio kennen, in ihrer unterschiedlichen Größe, Kurzbeiträge, Essay, Magazin und so weiter, das, was wir gerade mit großer Sorge am Bayerischen Rundfunk sehen, die Abschaffung bestimmter Formate sehen wir da. Dieses Gesamtkonzert ist eine Kulturform. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk bildet Kultur ab, ist aber selbst eine Kulturform. Und da ist die Schlüsselfrage für mich, wie die Migration ins Netz funktioniert, sodass wir nicht nur Content produzieren, dass wir nicht ein zweites Netflix werden, dass wir nicht nur ein Medienhaus werden, sondern dass wir die ureigene Qualität des Rundfunks zu moderieren, zu kontextualisieren, Programm zu machen, Programm versus Content, wie das ins Netz geht.
Herr Knipke, Sie haben gerade vehement widersprochen, als Andres Feil sagte, das sind nur 2 Cent, die in die Kulturberichterstattung gehen. Er bezog sich auf Titel, Thesen, Temperamente offenbar damit. Ja. Was mich wundert tatsächlich in dieser Diskussion ist, die ARD macht ja unheimlich viel in Sachen Kultur. Das hat Oliver Sturm ja gerade aufgezählt. Warum stellen Sie eigentlich nicht selbstbewusster dar, was Sie alles machen und wie viel Geld Sie dafür ausgeben?
Also nur mal, um die 2 Cent in Relation zu stellen. Die ARD gibt pro Jahr 850 Millionen Euro in die Kreativszene. Nur noch mal zum Mitschreiben, 850 Millionen.
Das ist das Geld, was an die Produzenten geht für die Produktion von Filmen, Dokumentationen und so weiter.
Zusätzlich, ich versuche
das jetzt zu erläutern.
Zusätzlich kommt aus Beitragsgeld 50 Millionen Euro für Filmförderung, insbesondere für Produktionen, die möglicherweise auch nicht massenattraktiv sind. Das nur mal in Relation, wenn man das von 2 Cent machen kann, die Rechnung müssen Sie mir noch vorrechnen. Deshalb, Leute, es tut mir furchtbar leid. Lasst uns bei den Fakten bleiben.
Ja, ich jetzt deswegen frage ich Sie ja gerade nach den Zahlen.
Weshalb es mir so schwer fällt, ist, wenn ich das auch höre, bei aller Wertschätzung, das Hörspiel ist auf dem Rückmarsch. Nein, ist es nicht. Es fallen lineare Programmplätze weg. Aber Leute, es tut mir leid, ich bin 62 Jahre alt. Diese Diskussion ist mir trotzdem zu gestrig. Wir sind hier alle irgendwie so um die 60. Naja, mit Verlaub, ein bisschen jünger. Für uns wird das alles noch reichen. Aber wenn selbst Menschen meines Alters ein Spotify-Abo in der Jackentasche haben, zu Hause bei Netflix oder bei Amazon stöbern, dann weiß ich doch, was da gerade passiert.
Ich glaube, hier argumentiert keiner dagegen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ins Netz geht.
Ich würde es Ihnen gerne versuchen zu erläutern. Nur weil ich höre, ja, es fallen lineare Programmplätze weg. Jetzt habe ich Ihnen mal ein paar Beispiele genannt mit Banksy. Jetzt nenne ich Ihnen noch ein Hörfunkbeispiel. Eine wunderbare 13-teilige Hörspielserie Brüder, spielt in der Französischen Revolution. Ja, das machen wir, aber wir machen es nicht mehr für lineare Plätze. Und jetzt bitte ich alle herzlich zu sehen, dass der Wegfall von linearen Plätzen zugunsten von digitalen Produkten zur Kultur, dass das keine Kürzung ist, sondern es ist eine Umschichtung. Es ist der Weg, dass wir Menschen, die jünger sind als ich, auch mit Kultur in Verbindung bringen. ARD Kultur hat im Kern eine Zielgruppe Menschen zwischen 30 und 50. Wir reden jetzt noch nicht mehr über Teenies. Da will ich stärker werden. Ich habe den Auftrag, eine gesamte Gesellschaft zu versorgen und nicht nur Menschen, die so ein schütteres Haar haben wie ich.
Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand dagegen argumentiert, dass die ARD im Internet aktiver ist. Das hat keiner gesagt. Andres, Sie wollten was sagen.
Genau. Ich würde gerne nochmal anknüpfen, Beispiel Hörspiel. Sie haben jetzt die Filmförderung genannt. Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgen, dass wir im Moment man kann fast sagen, erdrutschartige Entwicklung haben auf der Produktionsseite, in der Filmproduktion, dass ganz viele Produzenten unter das Dach schlüpfen von größeren Firmen, dass sie große Schwierigkeiten haben. Warum? Es geht jetzt hier nicht darum, ein Tribunal zu veranstalten, will ich ganz klar sagen. Es geht darum, Verbündete zu suchen. Wir haben anfangs gesprochen über einen gemeinsamen Kulturbegriff. Ja, ich glaube, von dem können wir ausgehen. Erstens. Zweitens haben Sie auch den Begriff der Verantwortung genannt. Diesen Begriff nehme ich jetzt mal sehr wörtlich. Auch das Bundesverfassungsgericht hat den Sendern attestiert, dass sie eine kulturelle Verantwortung haben. Sind Sie dabei? So, jetzt geht es ganz konkret darum, wenn Beispiel Filmengagement, also Kino-Koproduktion, die Ghetto, WDR, also verschiedene Sender haben das drastisch reduziert. Ja, jetzt können Sie natürlich sagen, Kino steht im Medienänderungsstaatsvertrag ja gar nicht drin, da ist doch nur Fernsehen. So, jetzt reden wir über die Verantwortung. Doch, de facto De Ghetto und WDR, das kann ich Ihnen hier schriftlich geben, auch gerne, hat in den Kino-Koproduktionen deutlich reduziert. Ja, ich kriege das tagtäglich mit bei Produzenten. Es geht jetzt ganz konkret darum, wir wollen ja nach vorne denken, wir wollen jetzt nicht jammern, sondern deswegen ganz konkret anschauen, wo kann denn jetzt was verändert werden? Wo könnte nicht gerade jetzt, wenn das Film-Fernsehgesetz verhandelt wird, dass Sie sagen, gut, wir nehmen diese Verantwortung wahr. Wir gehen mit einer Summe X rein in die FFA als Beispiel, um die Filmproduktion zu stärken. Diesen Bedarf melden wir bei der KEF an, dann kostet uns es nichts und da sind wir bei einem Selbstbewusstsein. Wenn dieser Kulturbegriff so ist, wie Sie ihn beschreiben, da sind wir uns alle einig. Wenn Sie sagen, wir teilen eine kulturelle Verantwortung, was in diesem Land passiert, dann muss es doch eine Konsequenz haben. Und diese Konsequenz heißt, mit Selbstbewusstsein aufzutreten, sozusagen, wir verteidigen diesen Kulturbegriff. Und wir sind bereit, dafür auch Verantwortung zu übernehmen, das heißt Geld reinzugeben und dann in der Politik klarzumachen, wir müssen mehr investieren. Wenn wir diesen Auftrag, den das Bundesverfassungsgericht vorgegeben hat, so wollen, dann heißt es auch ins Risiko zu gehen. Dann heißt es, Filme, Hörspiele zu machen, die eine Formerweiterung auch suchen, die nicht nur das wiederholen, wo wir auf Nummer sicher sind. Das heißt aber auch, mehr Geld in die Hand zu nehmen und das gegenüber der KEF zu vertreten und das mit Selbstbewusstsein gegenüber der Politik zu vertreten. Und dafür sind wir heute Abend hier, dass Sie sagen, das wollen wir und wir stellen uns auch hin. Wir kürzen oder wir verteilen nicht nur hier und da, zentralisieren, legen zusammen, sondern wir nehmen Geld in die Hand, weil wir diesen Auftrag, Kultur an erste Stelle zu setzen, das nehmen wir ernst. Und das hat erstens, zweitens, drittens diese Konsequenzen. Das wollen wir gerne hören.
Möchten Sie direkt reagieren, Herr Knisch?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, was das Selbstbewusstsein angeht und das Streiten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und das ist etwas, was ich in den vergangenen Jahren mit Besorgnis gesehen habe. Es gibt halt Kräfte, politische Kräfte, gesellschaftliche Kräfte, die den Öffentlich-Rechtlichen kaputt machen wollen. Das müssen wir uns einfach mal vor Augen führen. Und deshalb sind die Sorgen, da auch falsche Wege zu gehen, auch in der Politik, ne? 20 Euro, um Gottes Willen, ja, die darf nicht überstiegen, das darf nicht höher sein, der Rundfunkbeitrag. Und deshalb waren die Sparauflagen in den vergangenen Jahren ja auch immer so extrem. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir eine Debatte darüber führen, wenn wir diese Transformation machen, wenn wir beispielsweise mehr Angebote auf den Webseiten haben, auf den Online-Angeboten, ne, dann kostet das möglicherweise sogar mehr Geld, weil wir ja die Rechte auch ordentlich vergüten wollen. Aber diese Diskussion wollte halt auch niemand führen, weil dann gleich die große Diskussion da war, wieso, die haben doch so viel Geld und so. Und ich glaube, es gibt auch Einsparpotenziale. Es gibt natürlich auch noch Altlasten, also die ganzen Pensionszahlungen wissen wir auch, ne? Das ist etwas, was halt nachhängt. Aber ein Selbstbewusstsein und ein Kampf, und ich erinnere da gerne an die Schweiz, ja, als der öffentlich-rechtlich in der Schweiz zur Disposition stand, ja, da gab es dann plötzlich Leute, die wirklich mit großer Leidenschaft für den Öffentlich-Rechtlichen gekämpft haben, auch aus der Politik, und das vermisse ich in Deutschland immer noch, deshalb sind solche Bündnisse gut, deshalb ist es wichtig, dass wir da an einem Strang ziehen, dass wir diese gesellschaftlichen Debatten führen, weil der Öffentlich-Rechtliche hat eine wichtige Bedeutung für unsere Demokratie, und die Kultur- und Medienpolitik ist eine Demokratiepolitik, und deshalb müssen wir mit einem ganz anderen Bewusstsein für dieses System, das ja gut ist, ja, also Sie haben es ja eben gesagt, ne? Viele Menschen denken, da wird von der Politik reinregiert, wir haben kein Vertrauen, ne? Die Bundeskanzlerin, damals habe ich mal eine Umfrage gesehen, die denken, die Bundeskanzlerin gibt morgens vor, was abends gesendet werden soll, alles Quatsch, ne? Aber umso wichtiger ist, dass wir das System so aufstellen, dass es eben staatsfern ist. Und die Staatsferne kann immer noch verbessert werden, dass das Vertrauen da ist, aber dass es vor allen Dingen im Bewusstsein der Menschen ist, dadurch, dass wir alle den Rundfunkbeitrag zahlen, ist er eben nicht abhängig von Werbeeinnahmen, ist er nicht abhängig von Steuergeldern, und damit hat er eine Unabhängigkeit wie kaum ein anderes System. Und wir sehen ja gerade bei der BBC, die auch zur Disposition steht oder wo viel auch gekürzt wird im Moment, was das auch bedeutet. Von daher müssen wir zusammen streiten, genau dafür. Und da ist es natürlich wichtig, auch um eine Akzeptanz zu haben, dass wir ein vielfältiges Angebot haben und dass wir vor allen Dingen auch ein kulturell vielfältiges Angebot haben. Dazu zählt im Übrigen auch die regionale Kultur, und die vermisse ich manchmal ein bisschen.
Herr Gnifke, vermissen Sie solche deutlichen Stimmen aus der Politik wie die jetzt von Tabea Rösner? Haben Sie das Gefühl, dass Sie da oft alleine auf, ich will jetzt nicht sagen verlorenen Posten kämpfen, aber von den Ministerpräsidenten kommt ja eigentlich immer nur das Signal sparen, 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 oder?
Also ich finde nicht, dass es zu wenig Stimmen aus der Politik gibt, was Medienpolitik betrifft.
Nein, ich meine unterstützende Stimmen.
Da ist mein Bedarf eigentlich ganz gut gedeckt.
Ich meine unterstützende Stimmen, wie hier.
Naja,
wir sitzen hier ja in einem Kreis von Leuten, die alle pro öffentlich-rechtlicher Rundfunk sind, aber Sie haben natürlich mit ganz anderen Gegnern noch zu tun.
Und deshalb, ja, ob das Gegner sind, weiß ich gar nicht. Aber lasst uns doch unser Schicksal selbst in die Hand nehmen, die Zukunft selber gestalten und nicht sagen, oh bitte, bitte, liebe Politik, hilf mir. Was das Geld betrifft, Da gibt es ein geregeltes Verfahren und das sollte man jetzt einfach auch mal zulassen. Herr Feil, es tut mir leid, ich muss da an der Stelle noch mal reingehen, weil Sie sagen, es wär dramatisch werden die Ausgaben gekürzt für die Produzenten. Das Gegenteil ist der Fall. Ich kann es jetzt mal wieder für den SWR sagen, damit Sie die Zahlen mal parat haben. Wir haben das von im letzten Jahr 70 Millionen auf jetzt 100 Millionen Euro hochgefahren, die wir in die Kreativszene geben. 100 Millionen, wir haben es hochgefahren und nicht zurückgefahren. Noch einmal, Leute, ich bin nicht schuld, wenn sich die Wirklichkeit nicht an Ihre Vorurteile hält. Tut mir... Nein, es, ja, lasst uns doch einfach auf die, lasst uns doch einfach auf die Dinge gucken. Zweiter Punkt, dann haben Sie gesagt, jetzt müssen wir aber mal selbstbewusst auftreten. Na super, kann ja sein, dass man mich als ARD-Vorsitzenden für einen elenden Schlappmann hält. Soll man in Gottes Namen tun. Aber ich zerreiße mir das letzte Hemd und streite mich, egal wo auch immer, für den Erhalt von öffentlichem, von unabhängigem Rundfunk und für den Erhalt von Kultur. Dritter Punkt, jetzt sollten wir mal auch mal Dinge machen, die etwas riskant sind. Wenn ich nur drauf gucken würde, was ist massenattraktiv, dann würde ich nicht in wenigen Wochen den Karl-Schucker-Preis bei den Donau-Eschinger Musiktagen vergeben für Klangkunst. Das ist ein ganz spitzes Publikum. Aber wir machen es, weil wir wollen, dass solch kreativen Dinge ihren Platz in der deutschen Kulturlandschaft haben. Und bitte werfen Sie uns das nicht vor, dass wir das machen. Und deshalb möchte ich
das
auch...
Das tut hier, glaube ich, keiner.
Naja, doch, von Mutlosigkeit war die Rede. Also das ist schon, das sind Dinge, die sind mutig. Ich könnte mehrere Beispiele nennen.
Das war das, was ich vorhin meinte. Warum stellen Sie nicht selbstbewusst dahin heraus, was Sie tatsächlich
wenn leisten? Ich mit Herrn Poschardt rede oder jetzt am Wochenende im Spiegel, da kann ich so selbstbewusst sein, wie ich will. Da kann ich auftreten wie der Herkules vom Neckar. Das hilft mir nichts. Sie lesen doch jeden Morgen, was über uns veröffentlicht wird. Da kann ich tausendmal sagen, was wir für tolle Hechte sind. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, wie diese Gesellschaft gerade darüber diskutiert. Und deshalb bitte ich, jetzt alle, Sie alle, die wir hier sitzen und Sie im Saal, um die gemeinsame Unterstützung dieses Reformprozesses.
Weil das nein, wird das so einfach, nein,
das wird viel Kraft kosten.
Nein, so einfach geht das aber nicht.
Es wird Widerstände geben und da kostet es Kraft. Und da müssen wir einig sein, wenn wir Kultur erhalten wollen. Lasst uns für den Erhalt von Klangkörpern, von Kulturangeboten, von Kulturwellen, lasst uns dafür kämpfen. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung.
Ja, natürlich, das glaube ich, dass Sie diese Unterstützung brauchen. Aber dann müssen wir erst einmal vernünftig über diese Fragen reden. Also wenn Sie Ihre eigene Definition quasi machen, wenn es eine Umverteilung gibt, ist es keine Kürzung, dann haben Sie natürlich nie eine Kürzung. Also Sie kriegen einen festen Betrag von Haushaltsabgabe und alles, was Sie machen, ist eine Umverteilung. Also Sie werden nie eine Kürzung haben. Und ich glaube einfach, dass damit schon das Problem kommt. Wenn Sie sagen, Sie kürzen nicht, dann sollen Sie bitte heute hier erklären, dass es diese Gemeinschaftsredaktion für die Hörspiele nicht geben wird, weil das ist eine Kürzung. Das heißt, sie werden in ganz vielen Sendern werden die Hörspielredaktionen gestrichen und es wird nur noch eine, natürlich.
Es ist so, nicht wahr, Leute. Es lasst uns bei der Wahrheit bleiben. Herr Zimmermann,
ja, aber lassen nehmen Sie mich doch einfach auch mal ausreden.
Oder? Ja, gerne.
Das wäre doch auch vielleicht ganz gut, wenn Sie das tun würden. Wir haben den anderen Bereich. Vorschläge kommt aus der Intendantenschaft, zu sagen, ab einer gewissen Uhrzeit sollen die Kulturwellen, und zwar alle Kulturwellen der ARD, quasi auf einen Pool geschaltet werden und es soll nur noch ein Pool gemacht werden. Das heißt, es wird nicht mehr verschiedene Angebote, sondern es wird nur noch ein Angebot geben. Wenn Sie jetzt sagen, bin ich ganz zufrieden, stellen Sie das hier klar, sagen Sie, das wird nicht kommen in der ARD. Und dann können Sie auch gleichzeitig dabei noch klarstellen, ist ja ganz konkret jetzt gewesen, dass nämlich ab 2025 der ARD-Musikwettbewerb um 50% gekürzt wird. Dann sagen Sie, nein, stimmt nicht, ich garantiere als ARD Vorsitzender, wird nicht gekürzt, wird weiterfinanziert. Dann sind wir doch zufrieden. Aber dann Sie sagen eben nur immer, es ist umverteilt worden, aber Sie fragen nicht, ob wir eigentlich das, wo Sie es hinverteilen, so toll finden. Ja? Also,
jetzt versuche ich mal, Sie in relativ überschaubarer Zeit auch dreimal zufrieden zu machen. Zunächst einmal, es wird keine einzige Stelle bei den Hörspielen abgebaut. Keine einzige. Was wir haben werden, ist eine gemeinsame Portfoliosteuerung. Das nicht jeder der dasselbe macht. Also nochmal, keine Kürzung. Ich hoffe, dass...
Entschuldigung, Hörspiele sind nicht dasselbe. Also
jetzt habe ich aber von Hörspielen gesprochen. Jetzt. Ja, Zimmermann hat ja gesagt, wir reden über ein Hörspiel. Wir würden Hörspielredaktion eliminieren. Das ist nicht der Fall. Sondern wir machen ein Netzwerk der Hörspielredakteurinnen und Redakteure, um eine gemeinsame Portfoliosteuerung zu haben. Beruhigung, erster Teil. Musikwettbewerb. Also Musikwettbewerb, ARD-Musikwettbewerb für 25 safe. Für 26 haben wir auch nicht abgesagt. Wir haben gesagt, ja, wenn das so kommt, wie es im Moment möglicherweise aussieht, dass wir mit erheblich weniger Mitteln gleich viel Programm machen müssen, werden wir den Zuschuss halbieren. Das heißt aber nicht, dass wir den Wettbewerb halbieren. Lassen Sie uns doch mal gemeinsam gucken, ob wir nicht jemanden finden, der diese Lücke schließt. Wir reden über die Differenz von 740 Millionen, 1000 bisher auf 370.000. Das ist jetzt nur mal die Zahl, damit wir alle wissen, worüber wir reden. Wir reden jetzt über die Kürzung von 370.000 Euro. Und da haben wir jetzt noch 3 Jahre Zeit, um mal zu gucken, gibt es irgendjemanden, sei es aus Sponsoren oder sonst wo, der diese Lücke schließen kann. Das ist mitnichten eine Halbierung des Musikwettbewerbs. Beruhigung, zweiter Teil. Jetzt kommt Beruhigung, dritter Teil, die Hörfunkwellen. Das hatte ich auch schon mal neulich gesagt. Die ARD hat nicht weniger als 13 Kulturradioquellen.
Wie kommen Sie eigentlich auf 13? Ich komme nur auf 11.
Auf 11? Dann sind es 11? Dann sind es 11. 11. Das ist bei 9 Landesrundfunkanstalten ein ganzer Haufen. Und jetzt habe ich versucht, eben mit konkreten Beispielen zu zeigen, wo im Audiobereich Nutzung anders ist. Denn Menschen, die jünger sind als ich, sitzen abends nicht vorm Radio und hören Radioproduktionen, sondern die wollen einen Podcast haben. Ich habe eben die Beispiele immer Brüder als Hörspiel, Banksy als Podcast, die Bandleader als Mediatheksproduktion gesagt. Das ist Umschichten. Herr Zimmermann, das ist das, wo wir sagen, aus den linearen Programmen nehmen wir die Kraft, um sie für Kulturangebote in der digitalen Welt, für die Menschen, die so sind wie ich oder noch jünger oder deutlich jünger, um die an Kultur heranzuführen.
Warum tun Sie nicht damit, vom Sportbereich in den Kulturbereich umschichten? Das wäre auch möglich.
Ich kürze ja noch, vielleicht bin ich einfach mathematisch so schlecht. Es wird kein Cent aus der Kultur rausgenommen. Kein einziger Cent, sondern statt einem Kulturangebot im linearen Radio, was abends 8000 Menschen dann noch hören, setzen wir es ein für Produktionen, ich sag's nochmal, Banksy, Brüder, was auch immer, ja, you name it. Dafür setzen wir es ein. Das ist keine Kürzung. Und da bitte ich wirklich alle.
Ja, darf ich vielleicht direkt nochmal intervenieren, weil Sie sagen, es ist keine Kürzung. Wir hatten ja ausdrücklich am Anfang, und da sind wir uns ja alle einig, dass die Kultur, Medienänderung, Staatsvertrag jetzt an erster Stelle steht. Das heißt, Herr Zimmermann hat gerade ja einen konkreten Vorschlag gemacht, wenn die Kultur so wichtig ist, wir sprachen Rastplatz der Reflexion, Kontextualisierung, dass es nicht nur um Informationen geht, sondern dass sie in einen Kontext, in einen erzählerischen Kontext gesetzt wird. Das heißt, Qualität kostet Geld. Dieser Anspruch, wenn der da ist, und da sind wir uns ja alle einig, wenn das Bundesverfassungsgericht eine Rangfolge setzt und die Kultur ausdrücklich auch betont in der Wertigkeit, dass sie an erster Stelle steht, so, dann heißt es ja, früher oder später, dass sich das in irgendeiner Weise nicht nur niederschlagen darf, ja, wir erhalten das, wir schichten etwas um, aber im Prinzip erhalten wir es, sondern dass die Schwerpunkte zur Kultur, vom Sport und auch von Teilen der Unterhaltung. Unterhaltung ist immer noch offen. Sie soll definiert werden, dass sie dem Profil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks entspricht. Das muss noch definiert werden. Und da ist Spielraum, Herr Knifke. Da ist Spielraum, die Kultur ernster zu nehmen und nicht nur zu sagen, wir erhalten das, siehe Inflation, erhalten heißt kürzen im Moment, sondern zu investieren und umzuverteilen vom Sport und auch von der Unterhaltung.
Darf ich? Achso. Frau Röckler. Ich würde gerne direkt zum Hörspiel was sagen, weil das jetzt mehrfach gefallen ist. Also 2 Detailrichtigstellungen. Also Karl-Schucker-Preis ist ein wunderbarer Preis für Radioklangkunst, den der SWR schon ganz lange moderiert und vergibt und so weiter. Die andere Seite der Wahrheit ist, dass die Klangkunst im Hörspiel des SWR so runtergekürzt worden ist, dass der verbliebene Redakteur kaum noch da irgendwas produzieren kann und das auf marginalstem Niveau. Das ist das eine. Und das andere ist, die Fachredaktion ist auch meine neueste Nachricht, die bleiben wohl tatsächlich erhalten. Und es gibt auch eine Bestandszusage für den Gesamtetat-Hörspiel. Das nehmen wir mit verhaltener Freude zur Kenntnis. Das ist sehr schön. Und wir nehmen auch zur Kenntnis, dass es eine große Popularitätsoffensive für das Hörspiel gibt. Das hat den Hintergrund, dass das Hörspiel eben doch auch sehr stark gehört wird in der Audiothek und ein wichtiges Standbein der Audiothek ist. Also mit, ich weiß die Zahlen von 2021, 6% Produktionsanteil, aber 30-40% Abrufanteil. Da versteht man auch, warum der ARD das Hörspiel auch so wichtig ist. Aber jetzt zur Transformation, also nochmal in die Froschperspektive, vielleicht klärt das auch was. Das Hörspiel, wenn es sich jetzt ins Digitale transformiert, unterliegt sehr stark einem Zielgruppentargeting, einer Klickzahlanalyse und all den Errungenschaften der modernen Medienwelt. Das ist sicherlich auch nötig. Man muss ja auch Aufmerksamkeit im Netz erzeugen, zweifelsfrei. Aber es führt doch peu à peu zu einer Verdrängung der originär künstlerischen Formate zugunsten von Serien. Und hier kann man sehr gut beobachten, wie wieder so eine Form homogenisiert wird und auch ästhetisch homogenisiert wird, indem bestimmte Grillen oder Kauzigkeiten, die zur Kunst ja gehören, bestimmte Verrücktheiten, die funktionieren immer weniger, weil die Hörspiele ihre Marktkompatibilität unter Beweis stellen müssen. Und hier wird die Sache von der Form her problematisch, nicht vom Etat, sondern von der Form problematisch. Und das kriegen wir sehr genau mit. Wir merken das in den Gesprächen mit den Dramaturginnen und Dramaturgen, wo uns dann gesagt wird, das kriegt ihr nie durch und guck doch mal, ob du nicht lieber sowas machst. Also da findet so ein Prozess Ultrahocherhitzung einzelner Produkte und Homogenisierung des Rests, um es mal krass und pointiert auszudrücken, noch ist es nicht so weit. Und wir würden uns sehr freuen, wenn das Spezifische des Hörspiels da auch gerettet wird. Aber da ist auch die Frage, man will die Breite des Publikums erreichen. Was ist die Breite? Ist die Breite, dass jedes Produkt für jeden kommensurabel ist? Oder ist die Breite, dass es ganz viele unterschiedliche Produkte gibt, die dann verschiedene Gruppen treffen, die sich sonst nicht wiederfinden im Rundfunk. Und da ist auch die Frage des Kontaktes der ARD zum sogenannten Bürger. Nicht?
Frau Rögler.
Ja, und auch, da schließe ich mal gleich an, und auch die Frage eben, wie man rauskommt aus einer reinen Blasenarchitektur, dass sozusagen immer nur das abgerufen wird von den Leuten, die sich ohnehin schon für das interessieren, was dann, also jetzt, ich bin eigentlich hergekommen mit einer großen Frage an Sie, wie das, was für Ideen Sie dazu haben, wie das geht. Ich habe jetzt ein bisschen die Not, dass so viel dass die Frage so durchlöchert wird, dass sozusagen der Befund, den wir, die ARD sitzt ja, ich bin ja auch zusammen mit Oliver Sturm, wir sitzen ja am Tisch, ja, und verhandeln ja. Das ist ja durchaus erkannt von der ARD. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt mit was ganz anderem anfangen, nämlich einer ganz wichtigen Sache, die mir vorher gar nicht so klar war. Ich bin ja jetzt Rundfunkrätin. Das heißt, also es ist ja nicht so, dass die Intendanz alleine bestimmt, was alles passiert und dann läuft es so, sondern es gibt den Rundfunkrat in jeder Anstalt und das ist ein Gremium, das ich jetzt beim RBB als was sehr, sehr Streitbares erlebe. Also ich bin eigentlich ganz aufgeregt, in diesem Gremium zu sitzen, weil das sehr, sehr intensiv ist, sehr viel abverlangt. Nur hat man da auch das Problem und auch der Rundfunkrat hat auch gestaltende, sollte auch gestaltende Funktion bekommen, nicht nur eine im Nachhinein korrigierende, das ist jetzt, wird jetzt auch neu. Und ich habe da die Not, dass dieses Gremium eigentlich erstens mal nicht so sichtbar ist, dann auch nicht so unterstützt wird. Also im RBB ist es zumindest sehr schwierig, mit der Gremiengeschäftsstelle schwierig, und das höre ich dann auch von anderen Sendern, dass es nicht so leicht ist. Und dass auch die Kommunikation nicht ganz so läuft, wie sie laufen könnte. Ja, also das ist jetzt also kein reines RBB-Problem, das möchte ich mal ganz klar hier sagen, weil ich auch mit anderen Rundfunkräten aus den anderen Ländern in Verbindung stehe und das auch von, also eigentlich von allen höre, also dass es irgendwie eine Problematik gibt an unterschiedlichen Stellen, weil die auch sehr unterschiedlich funktionieren, aber dass da eine Stärkung erforderlich ist, dass wir auch der Kontakt sozusagen in die Zivilgesellschaft rein, die da ist und die einfach viel ernster genommen werden müsste, ja, und der anders nochmal zugearbeitet werden müsste, weil wir entscheiden ja dann schließlich letztendlich auch über ihre Position, ja, jetzt nicht als General, also einfach, das ist ja etwas, das muss man sich mal klar machen, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Genau.
Das ist ja etwas, ja, was jetzt erst neu geregelt wurde, dass, ja, die Gremien diesen Gestaltungsspielraum mit haben. Und ich habe da auch meine Bedenken, ob die Gremien immer in der Lage sind, das auch erfüllen zu können. Ja? Also einmal, ob sie die Kompetenzen alle auch mitbringen, ob sie die Zeit mitbringen. Wir kennen ja auch Gremienmitglieder, die nur regelmäßig, unregelmäßig auftauchen. aber vor allen Dingen die Unterstützung, eine unabhängige Unterstützung muss das vor allen Dingen sein durch ein unabhängiges Gremienbüro. Das ist ja jetzt alles in dem neuen Staatsvertrag auch festgeschrieben, und ich hoffe, dass sich das jetzt auch in die Gremien und in die Arbeit in den Anstalten verändert. Aber das ist natürlich schon auch nochmal eine größere Verantwortung an die Gremien, und ich glaube auch, dass das eine große Chance mit sich bringt, aber natürlich auch viel Aufwand und viel Arbeit für die Gremienmitglieder, die vielleicht nicht alle dafür so aufgestellt sind. Also das weiß ich nicht, wie Sie das so beurteilen, die Sie in den Gremien sind, aber das ist das, was ich bin ja kein Gremienmitglied, das auch nicht, ja, aber das ist das, was ich immer wieder höre, dass die Sorge ist, ne, dass man diese Aufgaben gar nicht alle erfüllen kann. Es sollen zum Beispiel Kriterienkataloge erarbeitet werden, gemeinsame Kriterien der Öffentlich-Rechtlichen über Qualitätsmerkmale und so weiter. Ich habe noch nicht eine Vorstellung, wie das genau laufen soll. Ja, wer verhandelt denn jetzt welche Gremien? Läuft das dann über die Gremienvorsitzendenkonferenz oder wer macht es eigentlich? Ne? Das sind so die Fragen, die sich da im Zuge stellen, und ich hoffe, dass wir da mehr Klarheit haben jetzt in den nächsten Monaten.
Es läuft über die Gremienvorsitzendenkonferenz, soweit ich weiß, nicht, Herr Knifke?
Ja, ja, aber ich würde doch gerne, weil die Frage noch nicht beantwortet ist von Ihnen, wenn wir darüber sprechen, eben dass Kultur an erster Stelle steht, heißt es ja auch perspektivisch eine stärkere Gewichtung, also auch bei der Anmeldung der KEF für diesen Bereich. Haben wir Sie da als Bündnispartner?
Sie haben mich als Bündnispartner für den Erhalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und für den Erhalt einer breiten Kulturberichterstattung. Jetzt können wir das Spiel spielen. Ich gehe jetzt heute hier zu Menschen aus der Kultur, aus dem Kulturbereich, und alle sagen mir, du musst mehr Geld für die Kultur ausgeben. Morgen sitze ich vielleicht zusammen mit den Menschen aus Sportverbänden, und die werden mir sagen, also Geld, Sport, aber bitte etwas mehr. Übermorgen sitze ich mit Chefredakteurinnen und Chefredakteuren zusammen, die sagen mir, also bloß mehr für die Information. Das Spiel kennen wir alle hinlänglich, und nochmal, ich habe den Auftrag sehr wohl gelesen.
Und Moment, darf ich noch mal kurz reingrätschen, weil Sie sagen, gut, morgen rede ich mit den Sportverbänden, die sagen natürlich, da darf nicht gekürzt werden. Wir haben ja klare Vorgaben vom Gesetzgeber. Die Kultur steht an erster Stelle. Sie stand früher nicht an erster Stelle. Ja, das heißt, es ist eine ganz klare Akzentuierung. Insofern geht es doch darum, dann den Sportverbänden oder den Vertretern der Unterhaltung zu sagen, der Gesetzgeber sieht vor, dass wir eine Schwerpunktverlagerung haben. Das muss ich, ob ich will oder nicht, ich will es aber auch, berücksichtigen. Und das bedeutet damit auch eine andere Akzentuierung bei der Anmeldung des KEF-Bedarfs. Also KEF-Bedarf heißt, die Sendeanstalten melden einen bestimmten Geldbetrag an, den sie brauchen. Ja? Und das müssten sie dann auch den Vertretern der Sportverbände eben klar machen. Das ist der Gesetzgeber. Gesetzgeber so vorsieht. Und insofern haben Sie doch Rückenwind. Sie haben ja auch Rückenwind, ich zitiere nochmal aus dem Zukunftsdialog der ARD, Publikumsbefragung, auch dort heißt es, inhaltliche Tiefe, Erklärformate, mehr Kultur, alles zu besseren Sendezeiten, mehr Hintergrundberichte, Dokumentation, Kontextualisierung. Das ist eine breite Front. All die Menschen, die hier sitzen, die meisten unterstützen das. Der Gesetzgeber will es so. Sie sagen, wir können es nicht machen, weil dann machen die Sportverbände Ärger. Geht es nicht darum, es durchzusetzen?
Ich glaube, also um einen Akzent noch mal zu setzen, Herr Knifke, ich glaube, der Unterschied ist auch tatsächlich der, dass Sie und die Kulturschaffenden, Sie hängen ja viel enger zusammen als mit den Sportverbänden, die Kulturschaffenden gestalten ja Ihr Programm. Und gleichzeitig sind Sie als ARD ja Teil der Kultur, wie wir ja hier auch schon gesagt haben, hier heute Abend auf dem Podium, Teil des kulturellen Systems. Sie sind aber als ARD nicht Teil des sportlichen Systems.
Jetzt wollte ich endlich mal Herrn Feil recht geben und sagen, jawohl, Sie haben mich an Ihrer Seite, weil wir das heute schon tun. Ich sage es jetzt nochmal mit Zahlen, einfach damit es auch mal ein bisschen faktengestützt ist. Wir geben für SWR 2, das ist unsere Kulturwelle, jedes Jahr 22 Millionen Euro aus. Für SWR 3, das ist unsere erfolgreichste Welle, eine der erfolgreichsten deutschen Popwellen, geben wir im Jahr 10 Millionen aus. Also noch nicht einmal die Hälfte. Und für SWR 1 geben wir 6 Millionen aus. Und für SWR 4 geben wir 4 Millionen aus. Das heißt, für drei höchst erfolgreiche Wellen geben wir genauso viel aus wie für die eine Kulturwelle. Das ist für mich, Kultur steht an der ersten Stelle. Wir lassen uns das am meisten kosten. Sie haben mich an der Seite, wenn Sie sagen, Kultur, Kultur, Kultur.
Und es ist ja auch, so, dass wenn Sie eben keine Kulturwelle hätten, es überhaupt gar keine Notwendigkeit geben würde, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finanzieren. Also das heißt, deswegen ist das eine, Sie haben recht, das können Sie so machen, aber das andere könnten auch andere machen, das könnten auch die Privaten machen. Sie aber, Sie werden deshalb mit den Rundfunkgebühren letztendlich unterstützt, weil Sie eben Kultur machen. Und ich will noch mal was sagen, weil es eben so ein bisschen untergegangen ist. Dieser dritte Rundfunkänderungsstaatsvertrag ist eigentlich eine kleine Revolution. Also nicht nur, weil Kultur an erster Stelle steht, sondern weil die Rundfunkräte wirklich eine andere Machtposition in der Zukunft bekommen. Das heißt, sie werden nicht mehr einfach alleine und vollkommen frei entscheiden können. Sie werden nicht mehr nur nach dem, was sie gemacht haben, kontrolliert werden, sondern es wird vorher schon eine inhaltliche Bewertung geben. Frau Rösler hat recht. Wir müssen schauen, dass die Rundfunkrätinnen und Räte dazu in der Lage sind. Das heißt, die müssen geschult werden. Es sind ganz neue Aufgaben, die auf sie zukommen. Aber ich sehe das als eine ganz große Chance an, dass wir nämlich letztendlich auch andere Einflussmöglichkeiten, inhaltliche Einflussmöglichkeiten darauf haben. Weil es geht einfach nicht nur um eine Frage Verschiebung von A nach B, sondern es geht jedes Mal um letztendlich eine inhaltliche Bewertung und Beurteilung. Und deswegen glaube ich, dass dieser Rundfunkänderungsstaatsvertrag es vielleicht uns ermöglicht, in der Zukunft anders zu arbeiten. Wir haben im Kulturrat, Bundeskulturrat wie auch Kulturrat Nordrhein-Westfalen mit Herrn Baum zusammen eine Runde geschmiedet, wo wir das erste Mal die ganzen Rundfunkräte aus dem Kulturbereich zusammenholen. Da sind wir noch am Anfang, aber wir versuchen jetzt so etwas wie ein Bündnis zu schmieden. Es geht auch dann darum, wirklich die notwendigen Informationen auch erstmal untereinander auszutauschen, also auch zwischen den Rundfunkräten der verschiedenen Sender auszutauschen, weil die müssen ja einem sehr professionellen Bereich, nämlich Ihnen und der gesamten Intendanz, in der Zukunft Paroli bieten können. Aber da sehe ich eine große Chance, dass damit auch ein bisschen mehr Kultur wieder sichtbar wird.
Und dann hätten wir ja auch die Chance, dass eben nicht nur der SWR jetzt SWR 2 stärkt, sondern im größeren Umfang, wenn die Rundfunkräte über Einhaltung von formalen und inhaltlichen Qualitätsstandards beurteilen und gleichzeitig bahnbrechend nach vorne schauen, wo Schwerpunkte gesetzt werden, wie Budgets bei der KEF angemeldet werden, dann können die Weichen anders gestellt werden. Dann kriegen Sie den Rückenwind aus den Gremien, den Sie brauchen. Weil ich denke, wir sitzen ja hier nicht, um Sie anzuklagen, sondern um Bündnisse zu schließen, wie wir genau das erreichen, dass die Kultur gestärkt wird und nicht nur erhalten bleibt, wie Sie sagen, durch Umverteilung, sondern gestärkt herausgeht, weil sie gefährdet ist. Ja, einfach durch das, was passiert, was an Notwendigkeiten in Zukunft auf uns zukommt, müssen wir sie stärken und das muss sich eben budgetär niederschlagen.
Ich versuche es noch ein letztes Mal.
Ja, wir sind schwer erziehbar.
Wir haben doch ein gemeinsames Ziel. Wir wollen Kultur stark halten, stärker machen. Bei rückläufigen Erträgen wird stark halten schon mal die erste Herausforderung sein, aber der stelle ich mich. Mir ist, und ich sage es nochmal, und ich weiß, das wird jetzt wieder einen Raunen im Publikum geben, mir ist die Diskussion um den Erhalt einzelner Sendeplätze zu rückwärts gewandt. Wir können nicht immer nur in den Rückspiegel gucken und außer Acht lassen, was da gerade für ein Medien-Tsunami über dieses Land hinweggeht. Wollen wir denn wirklich die Kulturberichterstattung den Netflixens, den Amazons, den Facebooks und sonst wie überlassen und deren Algorithmen? Glauben Sie, denen ist irgendwie an Kreativität gelegen? Glauben Sie, denen deren Algorithmen werden die Donau-Eschinger Musiktage empfehlen? Anschmarren werden sie? Nein, sondern da geht es um Binge-Viewing. Und da müssen wir doch was entgegensetzen. Und deshalb sage ich, wir müssen in die digitale Welt, wir müssen die Audiothek stark machen, mit Hörspiel, mit Podcast, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Aber das werde ich nicht schaffen, wenn ich sage, aber es muss alles so bleiben, wie es ist. Das wird nicht gehen.
Das hat niemand gesagt. Ich würde jetzt gerne die Diskussion öffnen, weil ich das Gefühl habe, dass hier auch einige Leute im Saal sitzen, die sich gerne an der Diskussion beteiligen würden. Ja, Gabi Hartl.
Ja, vielen Dank. Zuerst gerade ein Wort des Mitgefühls an Herrn Knipke. Ich habe richtig mit Ihnen gelitten, dass Sie die ganze Zeit in einer Runde von Menschen sitzen, die Fake Facts oder No Facts oder das Wort Wahrheit ist immer gefallen, die also offensichtlich kein Gefühl für Wahrheit haben. So, jetzt möchte ich gerne mal aus der Perspektive Ihrer Rundfunk-Wahrheit, wie ich sie als Hörerin und auch als jemand, der, ich bin jetzt zum Hörspiel gesprochen, die Hörspielgeschichte lehrt. Sie würden sich so unglaublich freuen, wenn Sie die Zeit hätten, sich aus Ihrem Sender, aus anderen Sendern der ARD, ich sage jetzt ältere, weil sie historisch zurückliegen, Programme anhören würden, die ich jungen Leuten in meiner Lehre vorspiele, die deutlich jünger sind als die, also als wir, und deutlich jünger sind als die, von denen Sie gesprochen haben, die Sie erreichen wollen. Die sind einfach umgehauen von dem, was Ihnen da angeboten wird. Und das ist nämlich genau der Punkt. Keiner von denen kennt sich nicht mit Fakten aus. Keiner von denen hat eine falsche Wahrheit, die hier sitzen und im Publikum sitzen. Es geht wirklich darum, wir wissen alle, wo wir hinwollen. Aber die Frage ist, würden bestimmte Produktionen, die ich meinen jungen Leuten vorspiele, von denen gesagt wird, wie bitte und international, das läuft bei euch zur besten Sendezeit, das produziert bei euch öffentlich-rechtlicher Rundfunk, junge Leute, die möchte ich gerne auch in 10 Jahren noch zufriedenstellen mit diesen Arten von Produktionen, die gemacht werden. Und da müssen wir sagen, let's face it, also Banksy bei meinen jungen Leuten in London, da denken die, der Opa, nur mal so. Und ich habe die Sendung noch nicht gehört, den Podcast, ich möchte den mal gerne hören. Ist der auch audiophon so wirklich so spannend erzählt? Ich kenne auch die Brüder nicht. Ich kenne sehr viele andere Serien. Und das ist, ich glaube, darum geht es hier. Die sind alle so auf ihrer Seite.
Das ist, darf ich mal direkt darauf bitte antworten, Gabi? Ich wollte jetzt keinen Applaus unterdrücken, Entschuldigung. Okay. Da ist ein wesentlicher Aspekt angesprochen, den ich einfach auch als Ermutigung an die ARD-Leitung weitergeben würde. Denn es wird immer so viel von Sparen und Umschichten und so weiter gesprochen. Wir haben es ja im Grunde mit einer unglaublichen Fülle zu tun. Und zwar insofern haben wir es mit einer Fülle zu tun, zurzeit noch mit einer relativ großen Produktionsfülle, aber wir haben es auch mit einer großen Fülle des Archivs zu tun. Das heißt, wir haben 70 Jahre Rundfunkgeschichte, wo alle möglichen Kulturformate gespeichert sind. Und das wäre ja wünschenswert, dass gegen die Netflixe und YouTubes und so weiter die Öffentlich-Rechtlichen mal ihre wahre Fülle zeigen und diese Archive auch den Bürgern zugänglich machen. Und würde man da Geld reinstecken? Ich meine, die Rechte müssen geklärt werden und eventuell muss man sich auch ein anderes Bezahlsystem nochmal überlegen für ARD Plus oder was weiß ich. Aber jedenfalls, es ist eine Schande, diese Fülle des Archivs, ich werde ständig gefragt, diese Fülle des Archivs zu vernachlässigen und nicht den Nutzern, Nutzerinnen so zu präsentieren, dass es auch benutzbar ist.
Ein Satz. Ja? Es gibt ein Angebot, das heißt ARD Retro. Es ist bis 1966, alles, was Sie in Rechten haben, steht jedem offen und ständig zur Verfügung. Einfach mal reingucken.
Das sind aber sehr wenig Hörspiele dabei.
Aber nein. Er hat es ja schon gesagt, das hat was mit Rechten zu tun, ja, weil okay, da haben Menschen, die davon leben, Rechte dran.
Gut, hier war noch eine Frage.
Ja, vielen Dank für die Diskussion. In den jüngsten Debatten um den BR, aber auch in anderen vergleichbaren Debatten um die Transformation des öffentlichen rechtlichen Rundfunks fällt oft der Begriff niedrigschwellig. Und ich finde den Begriff insofern interessant, als dass er genauso virulent wie vage ist. Ich bin begeisterte Deutschlandfunk-Kulturhörerin, höre das wahrscheinlich auf eine recht unkonventionelle Art und Weise, zwar online, aber über die normale Website des Deutschlandfunks, also keine Podcasts in der Form. Ich finde das Programm sehr gut, wie es derzeit ist. Wahrscheinlich würde der Deutschlandfunk-Kultur mich verlieren, wenn er es nach meinem gängigen Verständnis von niedrigschwellig verändern würde. Ich sehe aber auch das Problem oder die Herausforderung, Hörerschaften zu behalten und auch neue zu gewinnen, insbesondere die meiner Generation, die hier bedauerlicherweise auch nicht so sehr vertreten ist, wie sie sein sollte. Ich bin 26. Deswegen wäre jetzt meine Frage ans Podium eigentlich fast an alle, aber insbesondere an Sie, Herr Knifke, natürlich und auch an Frau Mayröcke, richtig? War Mayröcke der Name? Frau Rösler, sorry. Genau, Frau Rösler. Und auch die beiden Kulturschaffenden auf dem Publikum, aus dem Podium. Was ist eigentlich gemeint auf Seite der Sender, wenn Sie niedrigschwellig sagen? Was meint die Politik, wenn sie es als politischen Anspruch formuliert? Und vor welcher Herausforderung stellt es die Kulturschaffenden? Können Sie damit was anfangen?
Ich muss nur in die eigene Familie gucken. Mein Sohn ist 26, meine Tochter ist 30. Die sind also jetzt schon gar nicht mehr Teenies oder sonst was, aber die haben ein anderes Mediennutzungsverhalten. Und die sitzen abends nicht vorm Fernseher und die hören auch selten lineares Radio. Aber die sind wahnsinnig interessiert an Kultur, an Zeitgeschehen, an gesellschaftlichen Dingen. So, und für die muss ich was tun. Deshalb hat der SWR zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk im letzten Jahr ein Insta-Projekt an den Start gebracht. Ich bin Sophie Scholl. Das ist das, was ich meine. So stelle ich mir das vor. Wir gehen ins Risiko. Als wir zum ersten Mal das im Pitching-Verfahren hatten, ob wir dafür Geld ausgeben, habe ich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Aber Menschen haben mich davon überzeugt, lass es uns probieren. 800.000 Abonnenten und alles Menschen unter 30 haben sich mit relevanten Stoffen auseinandergesetzt. Das meine ich, dass wir neue Wege gehen müssen, dass wir mutig sein müssen, dass wir was riskieren müssen. Ich habe jetzt gerade mir noch mal alle Folgen angehört, warum musste Johanna sterben, die Podcast-Serie über die Ahrtal-Katastrophe. Das ist eine Qualität, da sage ich, da will ich hin. Und das hören junge Menschen. Und die warten nicht, bis wir das irgendwann senden, weil dann, das würden sie nie finden. Aber es interessiert sie und sie finden es und sie hören es. Und das ist das, was ich mir vorstelle. So geht Zukunft. Einfach, dass wir Dinge ausprobieren, dass wir riskieren und dass wir ein Stück weit auch bereit sind, von der Linearität auch abzugehen und da auch Kraft rauszunehmen, um sie zu investieren in Kulturinhalte auf anderen Plattformen.
Nutzen Ihre Kinder denn ARD-Kultur?
habe ich sie ehrlich gesagt noch nicht gefragt. Ich hätte jetzt lügen können und sagen, ja, ich weiß es nicht.
Ich habe hier mal die ganzen Kulturschaffenden gefragt, ob sie ARD-Kultur nutzen und die kannten das alle gar nicht. Ja, ich meine, aber das ist, glaube ich, auch ein Problem der ARD, dass sie das dann nicht genug rausstellt, dass es das gibt.
Also nochmal, sagt sich immer so leicht, ja, ihr müsst es besser kommunizieren. Ich rede mir den Mund fusselig. Aber Sie sehen doch selbst in den Pressespiegeln dieser Zeit, was am Ende dann auch rauskommt. Nochmal, ich empfehle allen, ARD-Kultur, tolles Angebot, wird beim MDR gemacht. Gucken Sie mal rein.
Weil die Frage ja eben auch an uns ging, ne? Was niedrigschwellig ist. Also ich kann mich nicht entsinnen, ob der Begriff niedrigschwellig tatsächlich im Auftrag mitformuliert ist. Ich glaube nicht. Ja. Aber die Diskussion habe ich so ein bisschen mitbekommen in der Vergangenheit. Die Not, wie sprechen wir eigentlich alle Menschen an? Ne? Also wir sollen ein Programm für alle machen. Und es gab beim SWR, aber da war Herr Gnifke noch nicht Intendant, zum Beispiel eine Musterfamilie. Und diese Musterfamilie wurde immer in den Redaktionen genannt. Stellt euch vor, ja, ihr sendet für diese Familie, wie müsste das Programm dann aussehen? Es hat häufig dazu geführt, dass viele Themen gar nicht gemacht wurden, weil von vornherein gesagt wurde, das interessiert diese Musterfamilie gar nicht. Und da finde ich, ist der Ansatz falsch. Ja? In dem Papier, das Olaf Zimmermann erwähnt hat, da fand ich den Satz ganz schön, nicht nur Bedarfe decken, sondern auch Bedarfe wecken. Ja, also ich habe früher mal bei Logo gearbeitet, da sind ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die Programme bekommen und Angebote bekommen, die sie jetzt nicht sofort irgendwie für sich als wichtig, also Themen als wichtig erkennen. Aber die Frage ist ja, wie finde ich einen Zugang zu denen? Und das ist schon eine große Herausforderung, die die Öffentlich-Rechtlichen leisten müssen, die unterschiedlichen Zielgruppen auch ansprechen zu können. Aber man darf eben dann nicht verengen und nur eine Zielgruppe im Auge haben, sondern man muss es eben breit aufstellen. Und da wünsche ich mir tatsächlich manchmal mehr Mut. Ja, Mut bei den Öffentlich-Rechtlichen. Wenn Sie sagen, wir müssen mutiger sein, da haben Sie mich voll an Ihrer Seite, weil ich glaube auch, dass es in den Redaktionen, so erlebe ich das, in Gesprächen auch viel Angst gibt, Fehler zu machen. Ganz viel Angst getriebene Redaktionen, die dann eben nicht den Mut aufbringen, weil sie Sorgen haben, dass das vielleicht dann doch nicht die Quoten mit sich bringt, nicht die Akzeptanz und so weiter. Und da würde ich mir wünschen, dass es von den Intendanzen, von den Rundfunkräten, aber auch von der Politik genau dieses Mutige dann auch gewertschätzt wird und unterstützt wird.
Ich möchte noch ganz kurz,
hier war noch eine
Frau
Frage.
Röther, ich möchte noch ganz kurz, auch noch mal ganz kurz was sagen.
Ja,
ja, bitte. Weil es ging ja auch die Frage auch an uns. Aber ich möchte noch einfach hier, weil jetzt wurde es mir dann doch ein bisschen zu viel. Also, ich bin Hochschullehrerin, ich bin Mutter von Kindern, ich bin selber noch in der Stufe, gerade okay, ich bin schon über 50 gerade so. Also da zu sagen, so geht Zukunft und das hören die Jungen, das wollen die Jungen, das finde ich, da wird was instrumentalisiert. Also es gibt nicht die Jungen, die das hören. Es ist einfach eine wahnsinnige Arroganz. Also das muss ich einfach mal, es tut mir leid.
Es gibt auch nicht die Alten.
Ja, habe ich ja gar nicht behauptet, dass es die Alten gibt.
Ja, bitte.
Ich wollte noch mal auf diesen Wahrheitsbegriff und Faktenbegriff, Herr Gnifke, zurückkommen. Winziges Beispiel, wenn lesenswert im SWR freitags gekürzt wird, sind es 50 Buchkritiken im Jahr weniger. Winziges Beispiel, gravierender, jetzt bin ich dran, jetzt habe ich's. Gravierender ist das Beispiel Bayerischer Rundfunk. Es ist tatsächlich so, ich frage Sie, Sie können mir das dann gleich beantworten, ob Sie denn nicht das neue Programmschema kennen, wo tatsächlich drin steht, dass keine einzige dieser Kultursendungen, die es bisher gibt, noch vorhanden sind. Übrigens Kultursendungen, die Pioniere waren in den Podcasts, die schon längst Podcasts haben, die in den Podcast-Zahlen zwischen 4. und 10. Platz liegen von 90 Podcast-Produktionen des BR. Versprochen wird, dass die Kultur mehr Primetime bekommen soll. Stattdessen streicht man die Kultursendung aus der Primetime und bietet eine Sendezeit von 14 und nach 20 Uhr an, wo die Hörerzahlen kaum noch messbar sind. Ich frage Sie als einen der Macher und Verantwortlichen, warum gibt es keine Mischkalkulation, wo man auch diese Programme im Podcast stärker fördert? Ich bin absolut für Digitalisierung. Aber warum lässt man nicht zum Teil auch ein Programm für die jetzt 60-Jährigen, die vielleicht 90 werden und noch 30 Jahre Radio hören können oder auch nicht? Von mir aus auch Digitalisierung. Aber warum so ein radikaler Schnitt? Warum ein völliges Rauswerfen bekannter Formate, statt sie ins Digitale zu überführen? Und wenn Sie sagen, es werden keine Stellen gekürzt, dann mag das richtig sein. Im BR war es letztes Jahr so, dass ungefähr von 7 Redakteurstellen 4 nicht besetzt wurden. So kann man es auch nennen. Und wenn es Kompetenzzentren geben wird, wo eine Redaktion für alle Literaturkritiken zum Beispiel zuständig ist, brauche ich keine 11 Redakteure mehr. Dankeschön.
Herr Mikrome?
Ich war ja jetzt direkt angesprochen.
Ja.
Also nochmal, wenn jetzt dann möglicherweise Redakteurinnen und Redakteure nicht mehr gebraucht werden für dieses Format, dann werden sie aber für andere Kulturaktivitäten gebraucht. Das ist die Idee, damit wir die Kraft gewinnen, um zusätzliche andere Angebote zu machen, nochmal um andere Zielgruppen zu erreichen.
Warum nicht erfolgreiche Stützen? Warum andere Angebote?
Ja, das ist schön. Wir können jetzt alle unsere Formate durchgehen. Der eine gähnt dabei, der andere gähnt dabei. Ich wollte einfach nur einmal ein paar Beispiele nennen, wo wir Dinge nicht mehr in der Linearität abbilden, sondern wo wir sie in der digitalen Welt abbilden. Jetzt können Sie auch sagen, ja, was interessieren mich Frontmen, was interessieren mich Bandleader, der Rockgeschichte, auch etwas für meine Generation. Meine Generation liegt mir schon aus eigener Betroffenheit unheimlich am Herzen und für die werden wir auch noch ganz viel Programm machen. Aber ich sage Ihnen noch einmal, die reine Diskussion, wo etwas linear abgespielt wird, die ist over. Es tut mir furchtbar leid. Das haben Sie aber gerade gesagt, deshalb ich versuche darauf zu antworten. So hatte ich Sie verstanden. Dann ist es mein Missverständnis. Ja, weil das ein Fernsehformat ins Netz stellen, das kann ich machen. Ich kann es aber auch lassen, weil es funktioniert nicht, weil das Netz anders funktioniert. Podcasts funktionieren anders als eine Radiosendung, die ich linear abspiele. Das ist meine Erfahrung aus wirklich 20 Jahren intensiver Befassung mit digitalen Medien. Deshalb noch einmal, wir werden für alle versuchen, ein Programm zu machen, aber wir werden Kraft gewinnen müssen, um zusätzliche Angebote zu machen, weil ich will, dass die Generation meiner Kinder mit Kultur in Berührung kommt. Und bei Amazon, und ich sage es nochmal, bei Insta, kommen Sie mit Kultur nicht in Berührung, wenn wir dort nicht präsent sind. Und das ist der Weg, den ich Sie bitte, zumindest nachzuvollziehen, mitzuvollziehen, günstigstenfalls zu unterstützen, dass wir uns reformieren müssen, dass wir Kraft gewinnen müssen durch mehr Kooperation, nicht more of the same, sondern mehr für verschiedene Milieus, die wir im Moment überhaupt nicht erreichen. Wenn ich über Kulturangebote für migrantisches Publikum rede, da haben wir eher eine Leerstelle. Lassen Sie es uns offen sagen. Da muss doch was passieren, das können wir doch nicht einfach so laufen lassen.
So, ich würde jetzt gerne noch zwei Wortmeldungen aus dem Publikum rannehmen. Hier der Herr in dem hellen Pullover und da hinten der Herr in dem blauen. Vielleicht zuerst, wo ist das Mikro zuerst?
Also, es wurde heute sehr abstrakt immer über Kultur gesprochen und über die Kulturschaffenden, wenig konkret über eigentlich die, die sie tatsächlich produzieren. Das sind hauptsächlich Autorinnen und Autoren. Jetzt höre ich, unsere Einkommen, die sind nicht reduziert, sondern die sind offenbar einfach immer nur umverteilt worden. Ja, wir haben nicht weniger, es ist einfach immer nur umverteilt worden. Wenn ich zum Beispiel für ein auch SWR-Projekt, ein Podcast-Projekt, nicht linear, viel weniger verdiene, als ich es bisher verdient habe, dann muss ich sagen, macht nichts, ist nur umverteilt worden. Und wenn meine Rechte, wenn in dem Vertrag drin steht, ich gebe alle meine Rechte ab, dann sind auch meine Rechte nicht enteignet worden, sondern sie sind nur offenbar umverteilt worden. Und da ist dann meine Frage an Frau Rösner, wie kann man die Rechte der Kulturproduzenten, die es tatsächlich machen, stärken, die momentan wirklich sehr rechtlos sind. Wir sollen nicht über den RBB reden, weil das angeblich eine Sondersituation sei, aber wir haben im RBB gekürzt, noch bevor die Krise da war. Und es waren nicht nur 10%, sondern es waren 20% plus 10%, die umverteilt wurden. Nur ein Punkt, wir haben keinen Urhebertarifvertrag. Es wird einseitig bestimmt, wie die Rechte sind. Und das muss sich ändern und da ist dann auch die Politik gefragt, eben hier auch eine rechtliche Stärkung zu bewirken. Und das ist dann meine Frage an Sie, Frau Rösner. Wie kann man das erreichen? Auch an Herrn Zimmermann, gerade wurde 40 Jahre KSK gefeiert. Ich habe viele Kollegen, von denen ich höre, wir fürchten gerade aus der KSK zu fliegen. Also das ist die Situation der ARD ohne Versicherungsschutz.
Also wir haben immer für ein starkes Urhebervertragsrecht gesprochen, um die Rechte von Urheberinnen und Urhebern zu stärken. Dafür müssen natürlich auch die Mehrheiten da sein, um das umzusetzen. Aber ich glaube auch, und das haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass die Dominanz natürlich der Öffentlich-Rechtlichen in einer starken Position da stärker sind als die Urheberinnen und Urheber vertreten. Und deshalb ist es wichtig, dass die gestärkt werden können, um auf Augenhöhe auch verhandeln zu können. Und gerade, und das habe ich vorhin schon angesprochen, das ist ja die Krux, ne? Wenn wir viel ins Netz verlagern, wenn wir Rechte ankaufen wollen für die Zukunft, ja, kann ich ja verstehen, dass es da Rechtssicherheit für die Öffentlich-Rechtlichen geben soll, damit das eben auch im Netz sein kann, langfristig verfügbar ist. Das will ja auch eigentlich jeder, dass die Sachen verfügbar sind. Nur dann muss tatsächlich auch, und das muss man ehrlicherweise sagen, müssen diese Rechte abgegolten werden und dann auch dafür das Geld zur Verfügung gestellt werden. Und das ist die Krux, ja, in der wir uns befinden. Wenn mehr im Netz sein soll, dann müssen die Rechte dort auch angemessen vergütet werden.
Also ich kann das nur absolut unterstützen, was Frau Rösner gesagt hat. Natürlich müssen die rechtlichen Bedingungen, besonders im Bereich des Urheberrechts, gestärkt werden. Aber dazu gehört eben auch, dass man über die Verwertungsketten sich Gedanken macht. Sie haben das ja eben gesagt, haben gesagt, ja, sie geben mehr Geld an Produzentinnen und Produzenten aus. Das ist ja erst einmal ganz positiv. Es kann aber auf der anderen Seite auch sein, dass sie quasi damit Sachen auch ausgesourced haben, nicht wahr? Und es dann vollkommen unklar ist, unter welchen Bedingungen denn diese Produzentinnen und Produzenten dann wieder mit den Urhebern zusammenarbeiten. Das heißt also, damit wird dann neues Prekariat geschaffen. Auch wenn Sie sagen, es besteht die Gefahr, aus der Künstlersozialversicherung herauszufliegen, dann heißt das ja erstmal, dass Sie Freiberufler sein müssen, weil sonst wären Sie da ja gar nicht drin. Also für mich wäre immer das Ziel, gerade auch in der Frage der Zusammenarbeit mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der, finde ich, ein ja höheres soziales Niveau zu erbringen hat, dass die Menschen angestellt werden, damit sie eine bessere soziale Absicherung haben und nicht in der... Es wollen nicht alle, aber es ist, glaube ich, für sehr viele, wenn man unter dem Strich schaut, wir haben ja die sehr problematischen Situationen, die wir gerade auch bei der Künstlersozialkasse sehen. Und wenn wir da auch die Einkommensverhältnisse sehen, ist für viele, wenn das eine Chance wäre, eine angestellte Situation eine bessere als eine freiberufliche Situation. Und da müsste der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit gutem Beispiel vorangehen, weil er nicht so kommerziell sein muss, wie die private Wirtschaft das sein muss.
Ich glaube, jetzt die Feinheiten der Urheberrechtsverhandlungen können wir hier heute auch nicht mehr auflösen.
Ich wollte eigentlich nur noch einen vielleicht abschließenden Gedanken, sozusagen einen Brückenkopf. Wo geht es hin in 5 Jahren? Ja, wo, wenn wir in 5 Jahren hier wieder zusammensetzen? Ich gebe Ihnen vollkommen recht und glaube auch hier die Mehrheit im Saal, dass es natürlich in Richtung Digitalisierung, dass es natürlich in Richtung vom Linearen weg ins Digitale, dass es massiv zunehmen wird. Aber, und jetzt kommt das entscheidende Aber, ich bin überzeugt, in 5 Jahren funktioniert es nur dann. Nur dann hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Chance, wenn es massiv, nicht nur im Sinne der Urheberrechte, sondern auch im Sinne der Investitionen, wenn es eine klare Aufstockung gibt im Sinne der Konkurrenzfähigkeit gegenüber den privaten Plattformen, um den öffentlich-rechtlichen Auftrag zu gewährleisten. Und ich glaube, diese Perspektive, auch wenn Sie sagen, wir setzen uns für den Erhalt ein und der SWR gibt 30 Millionen mehr in die Kreativbranche, ich glaube, das reicht nicht, wenn wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in 5 Jahren retten wollen. Dann müssen wir andere Schwerpunkte setzen, dann müssen wir die Marktanteile so verlagern, dass die Kultur in den Mediatheken eine Chance hat, dann müssen die Produktionen besser ausgestattet sein, dann können wir es uns nicht erlauben, den Status quo nur zu halten. Von daher brauchen wir eine Verlagerung. Und ich glaube, auch wenn Sie jetzt sagen, das geht nicht, weil dann würde ich es ja dem Sport oder der Unterhaltung wegnehmen, ich glaube, das ist die einzige Chance, dass wir das perspektivisch erreichen. Und ich hoffe, dass wir Sie als Bundesgenossen dafür haben.
Gut. Eine letzte Frage noch, bitte, der Herr da in hellen Hemd.
Schön. Ja, Herr Knifke, die Kündigungsfrist für den Medienstaatsvertrag besteht in 12 Monaten. Eine Landesregierung kann das Ganze kündigen. Und
bitte?
Eine Landesregierung kann den Medienstaatsvertrag kündigen. Und die Beitragspflicht könnte 2024/25 schon kippen. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Und ist Ihnen klar, dass das eine auflösende Bedingung auch für Ihre eigenen Pensionsansprüche ist?
Dieses Land hat sich vor langer Zeit mal ein ziemlich kluges Verfahren gegeben, wie man auf der einen Seite die Unabhängigkeit von Rundfunkangeboten sicherstellt und auf der anderen Seite auch sicherstellt, dass es dafür auch eine entsprechende Ausstattung gibt. Dazu hat man eine unabhängige Kommission eingerichtet und die macht im Moment ihre Arbeit. Und ich würde einfach nur empfehlen, lasst doch mal die ihre Arbeit machen und dann werden die eine Empfehlung abgeben. Und dann geht das in 16 Landtage. Die werden dann in großer Kompetenz und Eigenständigkeit darüber befinden. Das finde ich, möchte ich jetzt einfach mal respektieren und nicht ständig kommentieren. Es wird nicht besser, wenn ich wirklich allnaslang da jetzt irgendwie noch mal was zu sage. Ich finde, das Verfahren ist gut so und ich warte ab, was rauskommt.
Gut, es sind noch einige Fragen offen geblieben, aber ich denke, es gibt auch noch Gelegenheit, die vielleicht in anschließenden Gesprächen zu vertiefen. Ich danke Ihnen hier auf dem Podium ganz herzlich für die engagierte Diskussion und für die vielen Beiträge, auch Ihnen im Publikum. Wir haben gelernt, es ist wichtig, Bündnisse zu schmieden und Wahrheit, ja, es gibt aber auch unterschiedliche Interpretationen von Fakten, das kennen Sie ja auch. Nein, es muss nicht immer alternativen Fakten sein, sondern es gibt auch unterschiedliche Interpretationen von Fakten. Jedenfalls vielen Dank Ihnen allen. Ich freue mich über diese angeregte Diskussion und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.